ARD Sounds.
1000 Euro Krisenprämie. Hat die Bundesregierung zu viel versprochen?
Noch ein Rettungsversuch in der Ostsee. Der Buckelwal bekommt neue Aufmerksamkeit.
Und teures Erinnerungsfoto. Bundesweiter Blitzermarathon läuft noch bis Sonntag.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Es ist Freitag, der 17. April. Sebastian Trepper und Moritz Zachow sitzen in Köln und Hannover im Podcaststudio und wir wünschen euch einen ganz tollen Tag.
Guten Morgen und vielen Dank schon mal, dass ihr euch so zahlreich auf unsere Frage von gestern gemeldet habt. Wir wollten wissen, was ihr von der neuen App haltet, die die EU entwickelt hat, um Kinder im Netz besser zu schützen. Stichwort Altersbeschränkung beim Zugriff auf Webseiten. Die Frage war, zu viel Kontrolle oder sinnvoller Schutz? Über eure Meinung sprechen wir am Ende der Folge.
Erst geht's aber mal damit los und der Frage, habt ihr die 1000 Euro Krisenbonus eigentlich auch schon verplant? Anfang der Woche haben wir darüber gesprochen, dass sich die schwarz-rote Koalition auf diese Maßnahme ja geeinigt hat, um Bürgerinnen und Bürger von den steigenden Kosten zu entlasten. Das sollte so funktionieren, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten die Prämie netto auszahlen und das Geld dann von der Steuer absetzen können. Das klingt ja erstmal super. Das hat aber Erwartungen geweckt, die viele Firmen wahrscheinlich finanziell gar nicht stemmen können.
Der Arbeitgeberverband hat es auch direkt mit den Worten kritisiert. Die Regierung spielt den Geschenkeonkel und die Betriebe müssen zahlen. Das klingt knackig zusammengefasst, stimmt aber nicht so ganz, denn die Betriebe müssen diese 1000 Euro nicht zahlen. Das ist keine Pflicht, sondern ein steuerfreies Angebot der Regierung. Für viele Mittelständler ist es allerdings ein schlechtes Angebot, kritisiert Michael Scharnberg. Der leitet eine Lackiererei in Lübeck in Schleswig-Holstein.
Ist für die Bundesregierung natürlich einfach zu sagen, die Betriebe dürfen das auszahlen und wir besteuern das nicht. Für die entstehen ja in der Form keine Kosten, weil sie hätten das ja sowieso nicht gehabt, das Geld, also wird es nicht besteuert, aber für mich, also das ist eine Farce in meinen Augen.
Ja, und das ist noch nett ausgedrückt mit der Farce. Der Chef des Mittelstandsverbands hat wörtlich gesagt, da platzt mir der Kragen. Er spricht von einer Unverschämtheit in dieser wirtschaftlich angespannten Lage, eine solche Prämie vorzuschlagen. Ja, und dann gibt es in der Diskussion noch einen weiteren Aspekt, nämlich die Zeit. Die 1000 Euro Prämie soll nämlich relativ kurzfristig kommen, aber in vielen Branchen gibt es in diesem Jahr schlicht keine Tarifverhandlungen mehr. Und das wäre ja eigentlich der Ort, an dem so eine Sonderzahlung mit den Gewerkschaften verhandelt wird. Und jetzt sagen sogar beide Seiten, sowohl Arbeitgeberverbände als auch die Gewerkschaften, wenn schon, dann müsste man diese 1000 Euro auch noch länger auszahlen dürfen und nicht nur dieses Jahr.
Wir haben im Münsterland eine Tischlerei gefunden, die sich eben auch noch nicht festlegen kann. Der Chef sagt, ob er zahlen kann, weiß er erst Ende des Jahres und das sagen seine Angestellten dazu.
Jeder braucht ein bisschen Taschengeld zur Verfügung, das wäre eigentlich nicht schlecht. Jeder freut sich wahrscheinlich auch darüber, auch wir Azubis.
Was möglich ist, wird möglich gemacht. So haben wir den Eindruck als Arbeitnehmer hier. Wenn es dann nicht geht, ist es auch natürlich in Ordnung. Man kann den Arbeitsplatz besser behalten, wie als wenn man 1000 Euro auf dem Konto hat.
Ja, da schwingt schon viel Sorge um den eigenen Job mit. Ein paar größere Unternehmen haben sich schon entschieden. Der Industriekonzern ThyssenKrupp lehnt die Prämie zum Beispiel ab.
Und die Drogeriekette Rossmann, die bei mir aus Hannover kommt, die will ihren Angestellten zumindest mal 500 Euro zahlen, sobald das Gesetz in trockenen Tüchern ist.
Dann gibt's ja noch den öffentlichen Dienst. Aber viele Politiker in Bund und Ländern sagen, wir können unseren eigenen Leuten so eine Prämie selbst nicht zahlen.
Tja, die Debatte läuft. Klar ist, am Ende bekommen wohl nur Angestellte eine Prämie, die einen Arbeitgeber haben, der es sich leisten kann.
Oder anders ausgedrückt, und da zitiere ich jetzt das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, wer wenig verdient, wird auch wenig entlastet.
Unsere Kurznachrichten.
Deutschland will wohl dabei helfen, die Straße von Hormus militärisch zu sichern. Unsere Kollegen vom ARD-Hauptstadtstudio haben jetzt herausgefunden, dass die Bundeswehr unter anderem dabei helfen soll, Minen zu entfernen. Erstmal müssten dafür aber bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Dass es dort keine Kämpfe mehr gibt, dass es ein Konzept für einen internationalen Einsatz gibt und dass der Bundestag zustimmt.
Und wir bleiben nochmal im Nahen Osten. Da gibt's einen Lichtblick. Zwischen Israel und dem Libanon gilt seit Mitternacht eine Waffenruhe. Sie soll 10 Tage dauern. Die Hisbollah im Libanon war nicht an den Verhandlungen beteiligt. Es gibt aber Signale, dass sie sich an die Waffenruhe hält. Israel soll nach libanesischen Angaben schon gegen die Waffenruhe verstoßen und mehrere Orte im Süden des Landes beschossen haben. Israel und die Hisbollah sind in einem offenen Krieg. Die Hisbollah verhält sich im Libanon wie ein Staat im Staate. Die libanesische Regierung ist keine aktive Kriegspartei und versucht zu deeskalieren.
Bei der Lufthansa steht heute der 5. Streiktag in Folge an. Es soll der vorerst letzte sein. Heute sind Pilotinnen und Piloten zum Streik aufgerufen. Im Laufe der Woche hatte auch das Kabinenpersonal gestreikt. Die Situation bei der Lufthansa hatte sich gestern noch einmal verschärft, denn die Lufthansa hat angekündigt, dass die Konzerntochter Cityline ab morgen nicht mehr fliegen soll. Das Aus, das war sowieso schon geplant, jetzt kommt es aber 2 Jahre früher als geplant. Das liegt am Streik und angestiegenen Kerosinkosten, das sagen die Verantwortlichen.
Und der SC Freiburg steht im Halbfinale der Fußball-Europa League. Es ist das erste europäische Halbfinale der Vereinsgeschichte. Die Freiburger haben auch das Viertelfinal-Rückspiel gegen Celta de Vigo aus Spanien gewonnen, gestern mit 3:1. In der Conference League ist Mainz gegen Straßburg ausgeschieden.
Leute haben demonstriert, Absperrungen ignoriert, sie haben sich in den sozialen Medien beschimpft und sollen einem Politiker Morddrohungen geschickt haben. Das klingt nach einer heftigen politischen oder gesellschaftlichen Debatte, das ist aber alles passiert, seit sich der Wal Anfang März ins flache Wasser der Ostsee verirrt hat. Seitdem sind ja mehrere Rettungsversuche gescheitert.
Ja, manche nennen den Wal Timmy. Manche Hope hören wir gerade. Dieser Buckelwal hat auf jeden Fall etwas mit uns gemacht. Er liegt ja immer noch vor der Ostseeinsel Pöhl in Mecklenburg-Vorpommern. Und Donnerstag ist doch noch ein weiterer Versuch gestartet, den Wal in tiefere Gewässer zu bringen. Eine private Initiative wollte den Buckelwal lebend retten und in die Nordsee transportieren.
Das Ganze sollte so funktionieren, dass Taucher erstmal Schlick unter dem Wal wegspülen. Dann sollten Luftkissen den Wal so anheben. Dann sollte eine Plane unter ihn gezogen werden und auf dieser Plane sollte er auf dieser Konstruktion von einem Schlepper in Richtung Nordsee gezogen werden. Am Nachmittag, also gestern, kam dann aber wieder die Nachricht, Walrettung verschoben, wahrscheinlich auf heute, auf Freitag. Obwohl viele Experten sagen, es wäre eigentlich aus Tierschutzgründen sowieso besser, den Wal in Ruhe sterben zu lassen.
Wir haben uns mal gefragt, warum schauen wir alle so gebannt nach Mecklenburg-Vorpommern? Warum bewegt uns das Schicksal dieses Wals denn eigentlich so? Warum hat da fast jeder eine Meinung zu? Einem Einwohner von Kirchdorf kommt das irgendwie bekannt vor. Kirchdorf ist der Hauptort auf der Insel Pöhl.
Es ist wie bei einer Fußballweltmeisterschaft. Sie haben 80 Millionen Trainer. Und da stehen 20 Leute und jeder ist Wahlsachverständiger und weiß, wie das zu laufen hat und wie das gehen muss. Und das irritiert mich einfach. Ne?
Ja, ziemlich guter Vergleich, finde ich, mit den 80 Millionen Bundestrainern.
Ja, das kann man wirklich so ziehen. Es gibt auch mindestens genauso viele Emotionen wie beim Fußball, aber auch da wieder die Frage, warum ist denn das so? Eine mögliche Erklärung ist, jeden Tag gibt es ja Krisenmeldungen. Gefühlt wird alles unsicherer. Und gerade in solchen Zeiten wünschen wir uns einfach Geschichten mit einem Happy End. So erklärt es die Neurowissenschaftlerin Maren Urner.
Unser Gehirn versucht immer, Geschichten zu erzählen. Also so ist es quasi gemacht. Ja, deshalb schauen wir Serien, deshalb gibt es Märchen und deshalb folgen wir jetzt diesem Wal, weil es eben für uns nahbar und eben auch relativ einfach. Also wir müssen keine Interessen abwägen. Es ist klar, alle wollen, dass der Wal überlebt. Wir müssen keine Kompromisse schließen, sondern es ist völlig klar, wir haben ein Ziel und es ist quasi eine Heldengeschichte, so wie sie klassisch erzählt wird.
Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich schon auch noch ein paar Mal gefragt, es muss doch mit den heutigen Möglichkeiten der Technik irgendwie machbar sein, das Tier da wegzubringen.
Ich glaube, das geht vielen so. Es ist aber dann doch sehr viel komplexer. Alleine, was alles auf Schwerlasttransportern an Equipment angekarrt worden ist für die neueste Rettungsaktion, das zeigt schon, das ist schon alles andere als leicht, so ein riesiges Tier zu bewegen, ohne es zu verletzen zumindest. Mal abgesehen von der Frage, was denn nun wirklich gut ist für den Wal. Schließlich haben schon etliche Experten gesagt, dass der immer wieder gestrandet ist, das weist auf ernsthafte Gesundheitsprobleme hin. Also ob er überlebt, selbst wenn der Rettungsversuch noch klappt, das ist echt fraglich. Auch wenn das natürlich wirklich super schön wäre und eben dieses tolle, glückliche Ende, über das sich so ziemlich alle freuen würden.
Und dann könnte noch ein Punkt, ein Grund für die vielen Emotionen rund um den Wal sein. Dem Tier hängt ja ein Fischernetz aus dem Maul. Also macht der Wal uns ziemlich deutlich, wie wir mit der Umwelt umgehen. Das hat einfach Konsequenzen. Also ein bisschen schlechtes Gewissen spielt da auch eine Rolle für uns.
Ja. Ihr merkt, es gibt unterschiedliche Gründe, wie man sich erklären kann, warum das Thema so viel diskutiert wird. Und da dürfen natürlich auch Stimmen aus der Politik nicht fehlen. Alle Fraktionen im Landtag haben Statements abgegeben. Das zeigt, dass niemand riskieren will, an dem emotional so aufgeladenen Thema ja sprachlos zu wirken. Und damit ist der Wal im Wahljahr mit H in Mecklenburg-Vorpommern irgendwie Teil des Wahlkampfs geworden, auch wenn er in keinem offiziellen Programm steht. Na, schon irre.
Wie es mit dem Wal weitergeht, das erfahrt ihr natürlich auch bei tagesschau.de oder am Montag bei uns.
Wenn ihr diese Woche in Deutschland mit dem Auto unterwegs seid, ist die Chance höher als sonst, geblitzt zu werden. Seit Montag läuft die sogenannte Speed Week und bis Sonntag ist sie noch geplant. Fast alle Bundesländer machen mit, das Saarland ist nicht dabei.
Mein Gefühl zu Blitzern ist ja immer, entweder freue ich mich, wenn ich die Geschwindigkeit so perfekt eingehalten habe und daran vorbeifahre, oder ich fühle mich richtig ertappt, wenn ich doch mal geblitzt werde.
Oh, ich bin leider öfter mal auf der Ertapptseite und könnte mir das in den eigenen Hintern beißen. Ach, diese Woche zumindest bisher nicht. Es gibt noch keine offiziellen Zahlen, wie viele Autos diese Woche bisher geblitzt wurden oder wie viele Raser die Polizei aus dem Verkehr gezogen hat. Grundsätzlich steckt hinter der Aktion, dass sie auf die Risiken aufmerksam machen soll, dass hohe Geschwindigkeiten sehr gefährlich sind. Im vergangenen Jahr sind mehr als 2.800 Menschen bei Autounfällen in Deutschland gestorben. Das ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.
Und leider muss man sagen, egal wie hoch diese Todeszahlen sind, wirklich abschrecken lassen sich viele nur durch Blitzer und Geldstrafen für zu schnelles Fahren. Ich wohne in einer Nebenstraße in Hannover und da treten viele wirklich auch immer sehr aufs Gas und ich denke dann immer, Mann Leute, rechts und links parken Autos und falls da mal jemand auf die Straße läuft, häufig auch spielende Kinder, dann seht ihr die viel zu spät, um noch bremsen zu können.
Ja. Gefährlich und nervig, laut ist das dann ja auch noch. Deswegen haben zwei Nachbarn in der kleinen Gemeinde Schmiechen in Baden-Württemberg selbst Blitzer gebastelt. Diese modernen grauen Säulen, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Die haben von den beiden natürlich nicht geblitzt, aber die Optik alleine hat Autofahrer schon abgeschreckt und den Verkehr in der Gemeinde beruhigt, sagen die beiden. Manfred Denkinger beschreibt, wie sie die Blitzer gebaut haben.
Die Dachlatten haben wir selber gehabt und die Fundamente haben wir auch selber gegraben und mit dem Traktor dann das ganze Ding aufgestellt, bei Nacht und Nebel.
Muss man sich mal vorstellen, ne? Sogar ein Fundament haben die gegossen. Und das war zwar eine Nacht- und Nebelaktion und ursprünglich auch als Scherz gedacht, aber die Blitzerattrappen, die stehen da mittlerweile seit 8 Jahren. So witzig finden das aber nicht alle.
Mitunter gibt es die Situationen, dass dann Autofahrer vorbeifahren und einem den Stinkefinger zeigen oder hier extra nochmal runterschalten und raufdrehen, sodass der Motor richtig aufdreht und es hier laut wird.
Das war Martin Wachter, der die Blitzerattrappen mit aufgebaut hat und sie wieder repariert hat, als sie dann auch mal zerstört wurden.
Als wir auf das Thema aufmerksam geworden sind, haben wir uns gefragt, ob das eigentlich erlaubt ist. Irgendwie scheint das ja schon ein Eingriff in den Straßenverkehr zu sein. Die Polizei hat die beiden zuerst auch aufgefordert, die Blitzerattrappen wieder abzubauen. Aber dann durften sie doch stehen bleiben, weil sie ja nicht blitzen. Darin ist nämlich keine Elektronik verbaut.
Und auch das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises hat sich dazu gemeldet, die Attrappen würden auf Privatgrund stehen und nicht den Straßenverkehr gefährden. In diesem Fall werden die Attrappen also geduldet.
Hätte ich nicht gedacht. Die beiden Männer hatten aber vielleicht auch ein bisschen Glück. Schon das Aufstellen einer Attrappe kann nämlich auch als Straftat eingeschätzt werden. Und zwar dann, wenn sie den Verkehr irgendwie beeinträchtigen und andere dadurch gefährden. Ja, ist so ein bisschen Interpretationssache.
Wenn ihr euch das mal anschauen wollt, wie die zwei Nachbarn aus Schmiechen die Blitzerattrappe gebastelt haben, dann schaut doch gerne mal in unsere Folgenbeschreibung. Da haben wir euch Fotos und ein Video verlinkt. Und ich muss wirklich sagen, ich musste echt zweimal hingucken. Also wenn ich da im Auto dran vorbeigefahren wäre, dann hätte ich das nicht als Attrappe erkannt. Ich wäre, glaube ich, vom Gas gegangen.
Gestern haben wir über die neue App der EU zum Alterscheck gesprochen. Die soll ja den Jugendschutz im Internet voranbringen. Und eure Meinung dazu ist gespalten, aber mit klaren Linien.
Ja, viele von euch haben uns bei WhatsApp oder Spotify gesagt, Kinder müssen im Netz einfach deutlich besser geschützt werden. Viele Eltern haben kaum Überblick, was auf den Handys passiert. Und einige gehen noch weiter und meinen, Smartphones gehören eigentlich gar nicht in Kinderhände. Und wenn sie schon da sind, dann müsse man jede Schutzmaßnahme nutzen. Es gibt aber auch wieder andere, die äußern sich skeptisch und warnen eben vor staatlichen Kontroll-Apps.
Matzek aus Freiberg in Sachsen hat uns bei WhatsApp darauf hingewiesen, dass es bei Apple und bei Google Family Link grundlegende Jugendschutzeinstellungen gibt, damit Eltern die Geräte der Kinder verwalten können.
Meine Kinder sind mittlerweile groß. Die Jüngste ist 12, der Große ist 17. Die sind damit aufgewachsen. Ich habe mich damals beschäftigt und es hat wunderbar funktioniert. Du kannst alles überwachen. Ob ich jetzt wieder eine App brauche von der EU, die dann nachher so halbherzig durchgeführt wird und halbherzig eingeführt wird, ich weiß es nicht. Ich würde darauf verzichten.
Ja, und quer durch alle eure Rückmeldungen zieht sich ein Punkt. Alterssperren allein reichen nicht. Viele von euch schreiben, dass es ohne Medienkompetenz bei Kindern, aber auch bei uns Erwachsenen, keinen wirksamen Schutz geben wird.
Oh ja, das stimmt. Da sind eben nicht nur die Kinder gefordert, ne, sondern auch alle Erwachsenen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr uns eure Meinung geschickt habt.
Jetzt wünschen wir erstmal allen, die es haben, ein schönes Wochenende und allen, die arbeiten, haltet durch.
Montag begrüßen euch dann Magda und Uli und Sebastian und ich sagen Tschüss.
Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.